Verbrechen mit Romy Hausmann
und Berit Fischer.
Es ist Sonntag, der 27. Mai 2023, 3 Uhr morgens. In der koreanischen Megametropole Busan tobt das Nachtleben. Die Clubs und Bars sind voll. Überall blinken grelle Neonreklamen. Autos hupen im Sekundentakt auf überfüllten Straßen, die sich durch den Dschungel der Wolkenkratzer winden. Ein Taxifahrer bekommt den Auftrag, dass er jemanden einsammeln soll. Am Abholpunkt steigt eine junge Frau ins Taxi. Sie hat einen Trolley dabei und möchte in ein bewaldetes Gebiet nahe Yangsan in der Nähe des Nakdon Rivers nördlich von Busan gefahren werden. Der Taxifahrer beginnt ein oberflächliches Gespräch mit der unscheinbaren jungen Frau, die einen schwarzen langen Rock, flache Schuhe und eine helle Jacke trägt. Etwas merkwürdig findet er schon, dass eine junge Frau nachts mit einem Koffer in ein Waldgebiet gefahren werden möchte. Als sie ankommen, steigt die Frau aus dem Taxi und verschwindet mit ihrem Trolley in der Dunkelheit. Als der Taxifahrer auf den Boden seines Autos schaut, bemerkt er dort, wo der Trolley gestanden hatte, etwas Dunkles. Irritiert berührt er den großen Fleck und will ihn auf die Schnelle reinigen. Doch was er dann an seinen Fingern hat, ist nicht einfach nur Schmutz. Es ist klebrig, es ist rot und es riecht metallisch. Der Trolley der jungen Frau hat einen riesigen Blutfleck im Fahrzeug hinterlassen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und mal wieder äußerst beunruhigenden Folge von R&B, a True Crime Talk. Wahre Verbrechen mit
Rosalinde Schnitzelbauer.
Ich habe vorhin noch gedacht, überlegst du dir noch irgendwas? Aber dann dachte ich mir, na, mal gucken. Ich hätte es machen sollen. Und Berit Fischer.
Wir bleiben wenigstens bei den Initialen, sage ich mal, ne?
Stimmt.
Es tut mir so leid, aber deine Reaktion beim letzten Mal war einfach zu gut. Ich konnte es nicht lassen. Es klingt echt richtig gemein. Und vor allen Dingen, weißt du warum? In Kombination mit einer jungen Frau, die noch so ein, weiß ich nicht, so ein biederes Röckchen trägt. Also ich habe jetzt schon wieder den Obergrusel im Nacken.
Ja, das wird auch so bleiben, Buddy, denn ich kann euch allen sagen, dieser Fall, den wir heute besprechen, der ist extrem speziell und sehr, sehr beängstigend. Buddy, kennst du den Fall? Hast du davon schon mal irgendwas gehört?
Nee.
Okay. Wir recherchieren ja generell echt viele Fälle, ne? Und wir haben schon jede Menge schräges Zeug gelesen. Aber der Fall heute, der gehört für mich und bestimmt auch am Ende für dich absolut in die Top 10. Mir klappen sich die Fußnägel hoch und kann nicht wahr sein Kategorie. Aber leider ist das alles real und es ist brandaktuell. Denn diese wirklich unvorstellbare Tat, die ist im Mai diesen Jahres passiert. Also das ist gerade mal 6 Monate her.
Wahnsinn.
Der Tatort unserer heutigen Folge ist Busan. Busan ist nach Seoul die zweitgrößte Stadt in Korea und liegt direkt am Japanischen Meer. Hier leben etwa 3,5 Millionen Menschen, darunter auch die 23-jährige Jang Yo-jung. Das wird wieder lustig heute mit den Namen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich heute schon versucht habe, diesen Namen auszusprechen, damit es irgendwie sitzt, aber ich glaube, ich werde da trotzdem Probleme mitkriegen. Die junge Frau lebt ganz allein. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt. Aufgewachsen ist sie überwiegend bei ihrem Großvater, zu dem sie jedoch ein schwieriges Verhältnis hatte. Zu ihren Eltern hat sie keinen bis wenig Kontakt. Die Mutter hatte die Familie schon sehr früh verlassen und der Vater war angeblich zu beschäftigt, um seine Tochter großzuziehen. Als Jang 6 Jahre alt ist, heiratet er ein zweites Mal. Und Jang kommt damit gar nicht klar, Also sie sagt später aus, dass sie sich von ihrem Vater betrogen gefühlt hat. In der Schule ist sie Mittelmaß, eine Einzelgängerin. Ehemalige Schulkameraden beschreiben sie später als seltsam. Auch sonst ist sie jemand, der sich lieber zurückzieht. Sie hat keine Freunde, keine Arbeit, also wirklich überhaupt kein soziales Umfeld. Nur mit ihrem Vater telefoniert sie von Zeit zu Zeit noch. Nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 2018 will sie sich eigentlich an einer Behörde bewerben, doch ihre Sprachkenntnisse in Englisch, die für den Job hervorragend sein müssen, sind einfach nicht ausreichend. Das frustriert Jung total und sie ja, ist da total unglücklich drüber, weil sie würde diesen Job super gerne machen, aber sie ist in Englisch einfach zu schlecht und von daher wird sie dort nicht angenommen. Sie zieht in ein bescheidenes Apartment in Busan und verschwindet quasi im Nichts zwischen den Millionen von Menschen in der Stadt. Niemand weiß oder bekommt mit, was sie den ganzen Tag macht. Ohne Perspektive fristet sie ihr einsames Dasein. Aber diese Tatsache soll sich bald ändern. Zhang hat trotz aller Zurückgezogenheit eine große Leidenschaft und zumindest anfangs mit uns allen hier eine Sache gemeinsam, Buddy. Da kann ich vorab schon spoilern. Man gut, dass es bei dieser einen Gemeinsamkeit bleibt, denn sie liebt True Crime.
Okay.
Zhang ist ein riesen True Crime-Fan, genau wie wir auch. Und egal ob Podcasts, Dokus, YouTube-Videos, Bücher, Filme, Serien, sie zieht sich echt alles rein, Tag und Nacht. Zhang beschäftigt sich immer tiefgreifender mit diesem Thema und schon bald wird aus anfänglichem Interesse bzw. einem Hobby Leidenschaft, wandelt sich mit der Zeit dann aber immer mehr zu einer Obsession. Und zwar einer sehr ungesunden. Alles, was mit True Crime zu tun hat und zwischen ihre Finger gelangt, verschlingt sie mit großer Gier. In ihrem Kopf und ihrer Fantasie beginnt es zu brodeln. Und Anfang 2023 startet sie mit einer unheimlichen Google-Suche, wie die Ermittler später feststellen. Zhang sucht unter anderem nach folgenden Begriffen. Wie tötet man jemanden? Wie begeht man den perfekten Mord? Oder wie lässt man am besten eine Leiche verschwinden?
Oh mein Gott.
Ihr reichen keine Bücher, keine Podcasts und keine Dokus mehr. Zhang ist jetzt on fire. Sie ist neugierig und will was Echtes. Sie will mehr. Sie will töten. Und sie will wissen, wie es sich anfühlt. In Zhangs Kopf verschwimmen Realität und Fiktion zu einem tödlichen Strahl, der sie direkt auf ihren eigenen True-Crime-Planeten beamt. Was in ihrem Kopf vorgeht, lässt sich nur erahnen. Und vielleicht hatte sie Gedanken wie: Wie fühlt sie sich an, diese Spannung, wenn du ein Opfer aussuchst? Wie fühlt sich die Überlegenheit an, wenn du es im Visier hast, das Opfer aber überhaupt nichts ahnt? Wie ist es, wenn du plötzlich Macht über jemanden hast? Wenn du deinem Opfer in die Augen blickst, das Leben herausströmen siehst und weißt, dass du gerade Gott spielst und alles in der Hand hast. Wie schaffst du es, den perfekten Mord zu begehen und nicht erwischt zu werden? Sie beginnt, einen Plan zu schmieden. Und sie geht auf Opfersuche. Da es niemanden in ihrem Umfeld gibt, sucht sie irgendwen. Ganz wahllos. Natürlich muss es aber zu bewältigen sein, allein schon körperlich. Daher googelte sie wahrscheinlich auch nach Artikeln über Morde an Frauen. Ungefähr im Februar 2023 kommt sie dann auf die Idee, sich auf einer App anzumelden, über die Schüler nach Lehrern suchen können, die Nachhilfe anbieten. In der App registriert sich Zhang als Mutter eines weiblichen Teenagers. Sie sucht nach jemandem, der ihrer vermeintlichen Tochter Nachhilfe in Englisch geben kann. In den ersten Wochen und Monaten passiert gar nichts. Zhang schreibt ungefähr 50 Kontakte an, aber diese passen alle nicht in ihr Schema. Doch am 24. Mai 2023 schafft es Zhang, einen Kontakt zu einer 26-jährigen Studentin herzustellen, die alleine lebt und private Englischstunden von zu Hause aus anbietet. Der Name der Studentin wurde nach Ermittlungsbeginn nicht öffentlich bekannt gegeben, deswegen kann ich den auch nicht nennen. Die beiden schicken ein paar Nachrichten hin und her und dann zieht sich die Schlinge zu. Am 26. Mai 2023 gegen späten Nachmittag soll die Teenie-Tochter zu einem ersten Kennenlerngespräch in die Wohnung der Englischlehrerin kommen. Die Lehrerin möchte das Mädchen bezüglich ihrer Sprachkenntnisse einordnen und einen Lernplan erstellen. Aber vor der Tür der Lehrerin wird kein Teenie stehen, sondern Zhang selbst. Zu ihrem Glück sieht sie jünger aus, als sie tatsächlich ist, und sie ist außerdem recht klein. Das spielt ihr komplett in die Karten. Zusammen mit der Fake-Schuluniform, die sie sich mittels Expressversand im Internet bestellt, geht sie locker als Highschool-Schülerin durch. Zhang zieht sich also die falsche Schuluniform an, steckt ein Messer ein und macht sich auf dem Weg zur Wohnung der Nachhilfelehrerin. Hierbei wird sie von mehreren CCTV-Kameras gefilmt, wie die Auswertungen später ergeben. Sie geht an Hunderten von Menschen vorbei, aber sie ist so unscheinbar, dass sie im hektischen Treiben der Großstadt komplett untergeht. Außerdem trägt sie eine Maske, was generell in asiatischen Ländern nichts Ungewöhnliches ist. Also das kennen wir ja auch aus den Nachrichten. An der Wohnung angekommen, klingelt sie und die Nachhilfelehrerin öffnet sofort die Tür, da sie ja schon gewartet hatte. Die Lehrerin lebt wie gesagt alleine und niemand außer ihr und Zhang ist zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung. Nur Minuten nachdem Zhang die Wohnung betreten und die Lehrerin die Wohnungstür wieder geschlossen hat, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Nach einer kurzen Unterhaltung, bei der die Lehrerin misstrauisch wird, also die hat sie gesehen und hat irgendwie gemerkt, dass da was faul ist. Also sie hat schon trotz der Schuluniform gemerkt, dass Zhang doch älter ist als eine 15-, 16-Jährige und ist halt, wie gesagt, mega misstrauisch geworden. Dann gab es wohl eine kleine Diskussion. Und dann holt Zhang ihr Messer aus der Tasche und sticht ohne mit der Wimper zu zucken auf ihr völlig überrumpeltes Opfer ein. Die Lehrerin hatte einen Teenie erwartet, der Nachhilfe in Englisch sucht. Was sie jetzt in ihrer Wohnung hat, ist eine eiskalte Psychopathin und Mörderin. Sie hat keine Chance gegen Zhang, die immer mehr in eine Art wahnsinnigen Blutrausch verfällt. Die Verletzungen sind so zahlreich und schwer, dass die Lehrerin noch an Ort und Stelle stirbt. Die Obduktion des Opfers wird später ergeben, dass Zhang unfassbare 111 Mal zugestochen hat. Auch nachdem die Lehrerin schon tot war. Zhang ist nun mit der Leiche allein in der Wohnung. Stunden später, gegen ungefähr 0 Uhr, zieht sie Kleidungsstücke ihres Opfers an, die sie sich einfach aus dem Schrank nimmt. Das ist dieser schwarze lange Rock, eine helle Jacke und dunkle flache Schuhe. Dann nimmt sie den Wohnungsschlüssel ihres Opfers an sich und läuft zu Fuß zurück zu ihrem eigenen Apartment. Dort holt sie einen Trolley, geht danach in einen Supermarkt, kauft dort mehrere Messer, Tüten, Schnürband und Bleiche. Sowohl von ihrem Fußweg als auch vom Einkauf gibt es wieder mehrere Aufnahmen von unterschiedlichen CCTV-Kameras. Wenn man sich die Aufnahmen anschaut, kann man nicht glauben, dass diese junge Frau monatelang einen Mord geplant und diesen vor ein paar Stunden ausgeführt hat. Zhang scheint relativ relaxed zu sein. Sie rennt nicht und sie wirkt auch nicht panisch. Danach geht sie zurück in die Wohnung ihres Opfers. Sie zerstückelt mit den vorher gekauften Messern die Leiche der Lehrerin, schneidet die Fingerkuppen ab, um eine Identifizierung zu erschweren, packt die Leichenteile in die ebenfalls gekauften Tüten und schnürt sie zu. Die Tüten stopft sie anschließend zusammen mit der blutverschmierten Schuluniform in ihren mitgebrachten Trolley. Mit der Bleiche putzt sie die Wohnung, um Spuren zu verwischen. Mehrmals kommt und geht Zhang in dieser Nacht. Ein Teil der Leiche versteckt sie bei sich im Apartment. Danach durchsucht sie die gesamte Wohnung der Lehrerin und steckt darin Ausweis, das Handy, Kreditkarten und die Geldbörse ein. Zhang versucht mit der Aktion, die Polizei auf eine falsche Spur zu lenken und es wie ein freiwilliges Verschwinden des Opfers aussehen zu lassen, damit die Polizei erst einmal in die falsche Richtung ermittelt und Zhang dadurch einen Zeitvorsprung gewinnt. Um kurz vor 3 Uhr morgens am 27. Mai 2023 bestellt sie ein Taxi. Dem Fahrer sagt sie, dass sie zu einem Waldgebiet in der Nähe des Nakdon Rivers möchte, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Die Fahrt dauert etwa 30 bis 40 Minuten und die beiden beginnen eine oberflächliche Unterhaltung. Der Taxifahrer findet es schon etwas seltsam. Was will eine junge Frau mit einem Trolley mitten in der Nacht in einem dunklen Wald? Dort angekommen, steigt Zhang aus dem Taxi und verschwindet in der Nacht. Der Taxifahrer schaut ihr noch kurz hinterher, doch plötzlich bemerkt er an der Stelle, wo der Trolley gestanden hatte, einen großen dunklen Fleck. Etwas irritiert berührt er den Fleck mit den Fingern und merkt, dass es sich feucht anfühlt. Die Flüssigkeit ist rot und riecht metallisch. Es ist Blut. Anscheinend war aus den Plastiktüten im Trolley Blut herausgelaufen und ist anschließend durch die Wand des Koffers und dann auf den Boden des Taxis gesickert. Der Taxifahrer ruft sofort bei der Polizei an und schildert seine Beobachtung. Währenddessen läuft Zhang mit ihrer grausigen Fracht tiefer in den Wald Richtung Nakdong River, um einen geeigneten Ort zu finden, wo sie die Leichenteile verschwinden lassen kann. Sie glaubt in diesem Moment tatsächlich, dass niemand sie erwischen wird. Und fast hätte das auch geklappt. Aber die Polizei ist dank des aufmerksamen Taxifahrers bereits unterwegs. Nach einer kurzen Suchaktion finden sie Zhang und nehmen sie noch an Ort und Stelle in Gewahrsam. Vom perfekten Mord war Zhang weit entfernt, denn in der Wohnung des Opfers werden später diverse Spuren von ihr gefunden, wie zum Beispiel Fingerabdrücke und Haare. Auch den Kontakt über die App können die Ermittler nachvollziehen. Im Verhör gesteht sie dann auch ihre Tat. Die schrecklichen News machen in den Medien die Runde, nicht nur in Korea, sondern weltweit. Übrigens ist es so, das wusste ich auch nicht, in Korea ist das nicht ganz so selbstverständlich wie zum Beispiel bei uns, dass Details über Täter und Opfer öffentlich herausgegeben werden. Also es gibt dort strenge Richtlinien und wirklich nur in Ausnahmefällen, bei sehr schwerwiegenden Straftaten, so wie bei dieser, die ja nun wirklich äußerst brutal ist, werden detailliertere Infos über Opfer und Täter rausgegeben. Also normalerweise machen die das da gar nicht. Vor Gericht jedoch widerruft sie ihr Geständnis wieder und streitet alles ab. Dann ändert sie ihre Aussage erneut und behauptet, die Lehrerin wäre schon tot gewesen, als sie an der Wohnung ankam. Aus Angst wollte sie dann die Leiche beseitigen. Dann gibt sie doch zu, dass sie die Tat begangen hat, aber sie sagt nun, dass ein Streit zwischen ihr und der Lehrerin eskaliert sei und sie deswegen zugestochen hätte. Die Richter glauben ihr kein Wort. Und als Zhang das merkt, versucht sie einen Weiß zu machen, dass sie psychisch krank sei, an Halluzinationen und Wahnvorstellungen leiden würde und plädiert auf unzurechnungsfähig. Aber diverse Psychologen erstellen ein Gutachten und argumentieren dagegen. Zhang sei alles andere als unzurechnungsfähig, denn sie hatte bei vollem Verstand die Tat monatelang im Voraus geplant und dann eiskalt ausgeführt.
Oh Mann, das finde ich ja noch gruseliger, ehrlich gesagt. Also wäre jetzt einer gekommen und hätte gesagt, weißt du was, die hat irgendeine Psychose entwickelt, weil durch die Isolation schon von kleinster Kindheit irgendwie an, Mutter weg, Vater nicht da, nur der Opa als Bezugsperson, das Gefühl irgendwie, keiner will mich so richtig, kein soziales Umfeld, vielleicht eben auch keine Freunde, Freundinnen. So, und wenn du dann vielleicht psychotisch wirst und verrennst dich da in irgendeine Scheinwelt, das ist immer noch genauso grausam, immer noch genauso schlimm, aber nachvollziehbar. Aber wenn dann jemand sagt, weißt du was, Mädchen, eigentlich bist du im Kopf, Da ist nichts, also ne, läuft eigentlich alles rund bei dir. Das finde ich ja noch schlimmer, mein Gott.
Ja, also sie hatten halt jetzt erstmal getestet, ob sie quasi eine psychische Krankheit hat, aus der sich eine Schuldunfähigkeit ergibt. Aber die liegt hier definitiv nicht vor. Also sie hatte ja einen Antrag darauf gestellt, der wurde abgelehnt, weil das eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass so eine psychische Krankheit nicht vorliegt. Aber ich meine,
das mit Psychopathie,
Haben
Sie da auch getestet?
Okay. Ganz genau, weil ich meine, dass mit der irgendwas nicht ganz knusper läuft, das merkt man ja deutlich, würde ich mal sagen. So. Und, das fand ich sehr interessant, das wusste ich auch nicht, in Korea gibt es einen speziellen Test und zwar den Korean PCLR-Test. Das ist die Abkürzung für Psychopathy Checklist Revised.
Ja, sowas gibt es aber in anderen Ländern auch. Mhm. Wo du so bestimmte Punkte bestimmte Punkte müssen zutreffen und je mehr, desto krasser bist du als Psychopath, Psychopathin drauf.
Ganz genau, ganz genau.
Oh, du grinst schon so, die hat jetzt alle erfüllt oder sowas kommt jetzt, oder?
Nein. Es ist tatsächlich so, dass der Test, wie du gerade schon sagtest, ne, auf einem speziellen Punktesystem aufgebaut ist. Er besteht aus ca. 20 Kriterien. Und die höchste Punktzahl liegt bei 40, die du erreichen kannst. Normale Menschen, so wie du und ich und natürlich wie wir alle, haben ein Endergebnis mit ja, ungefähr 15 Punkten meistens. Ab 25 Punkten und mehr gilt man laut dieses Tests als Psychopath. Zhang landete bei einem Index von 26,3 Punkten. Im Vergleich dazu hat Koreas bekanntester Serienkiller Kang Ho-Soon ein Index von 27 Punkten.
Oh, na dran.
Das ist schon krass.
Ja, aber überleg mal, wenn sie die nicht gekriegt hätten, vielleicht wäre das auch eine richtig krasse Serienmörderin geworden.
Da sagst du was richtig Geiles gerade, pass auf, kommen wir gleich noch drauf. Also, ne, wie wir gerade gehört haben, der Test ergibt ganz eindeutig, Zhang ist eine Psychopathin. Bei der schweren Beweislast gesteht Zhang am Ende dann doch erneut, dass sie den Mord begangen hat. Als sie nach ihrem Motiv gefragt wird, gibt Zhang eine sehr verstörende Antwort. Sie erzählt von ihrer Leidenschaft für True Crime und sagt, dass sie neugierig war. Neugierig darauf, wie es ist, einen Menschen umzubringen.
Ja, okay, sie ist wenigstens ehrlich, ne? Also es ist unfassbar, dass das Motiv sein soll, aber dass die das einfach auch so raushaut?
Die sagt, sie wollte es einfach mal ausprobieren.
Oh mein Gott. Mhm. Wahnsinn.
Ihr Ziel war es, den ultimativen, perfekten Mord zu begehen. Sie wollte den mysteriösesten True-Crime-Fall aller Zeiten erschaffen. Der Fall, an dem sich alle die Zähne ausbeißen und dann verzweifeln, weil niemand in der Lage ist, ihn aufzuklären.
Ja, aber Mädchen, wie gut hast du denn aufgepasst im True-Crime-Game? Also ich meine, wenn ich das schon höre, da ist irgendwie, weiß ich nicht, da sind Haare von ihr zurückgeblieben. Da sind, was hast du gesagt, DNA oder Fingerabdrücke, was war noch?
Fingerabdrücke, Speichel haben sie wohl auch gefunden.
Also ich meine, und dann machst du die ganze Kiste da über die App und denkst wirklich, du hast jetzt das perfekte Verbrechen begangen. Also ich weiß nicht, wie lange war sie denn im True-Crime-Game? Also anscheinend hat es nicht gereicht. Und du googelst dann auch noch so, wie töte ich eigentlich? Über deinen Rechner.
Genau, und läufst an 10.000 CCTV-Kameras vorbei, die du mit Sicherheit, also von denen du mit Sicherheit weißt, dass sie dort hängen. Aber es war ihr anscheinend auch egal. Man weiß es nicht, was in ihrem Kopf vorgegangen ist. Sie hat sich aber wirklich in einem enormen Ausmaß mit True Crime beschäftigt, denn bei der Durchsuchung ihrer Wohnung sehen dann die Ermittler das gesamte Ausmaß ihrer True Crime-Obsession. Es ist alles voll mit Büchern über True Crime, über Serienkiller. Und die Auswertung ihres Laptops ergab, dass sie Unmengen an Videos angesehen hatte. Außerdem können die Ermittler zahlreiche Sprachmemos sichern, die Zhang in den Monaten vor der Tat aufgenommen hatte. Hier sagt sie unter anderem, dass sich in ihr eine unbändige Wut aufgestaut hätte, die sie nur durchs Töten abreagieren könne. Vielleicht sind so auch die 111 Messerstiche zu erklären. Also das ist ja, hatten wir auch schon öfter, so wie bei Lululemon diesen Overkill. Der gefährliche Mix aus wahrscheinlich angeborener Psychopathie, und hier hatten wir vor ein paar Tagen schon Liebste Gang einen Post abgesetzt auf Instagram und Facebook und erklärt, was einen Psychopathen ausmacht. Also dieser Mix aus dieser angeborenen Psychopathie, einer sehr unglücklichen Kindheit, dem nicht vorhandenen sozialen Umfeld, dem schmalen Grat zwischen gesundem Interesse und krankhafter Obsession und der Eifersucht auf Menschen, die Talente haben, die Zhang selbst nicht besitzt, hat die tickende Zeitbombe wahrscheinlich explodieren lassen.
Aber weißt du, was ich schon wieder so tragisch finde, ne? Es gibt ja auch so Erhebungen, du musst ja, wenn du Psychopath, Psychopathin bist, das heißt ja nicht grundsätzlich, dass du zum Mörder oder zur Mörderin wirst.
Genau.
Manche machen ja auch ganz steil Karriere in irgendeinem Gebiet, weißt du, und arbeiten sich da ab und ja, verdienen wahnsinnig viel Geld und klettern die Leiter einfach hoch und werden niemals irgendjemandem was antun. Also da ist das irgendwie gut in einer anderen Richtung gepegelt. Und wenn ich mir dann denke, wenn dieses Mädchen vielleicht normale Familienverhältnisse gelebt hätte, ja, ne, wenn die vielleicht da auch einfach diesen Job nur gekriegt hätte. Das ist ja auch total, guck mal, bei ihr hat es an Englisch gescheitert und sie geht nachher auf diese Anzeige, eine Englischlehrerin zu suchen. Also ich weiß nicht, vielleicht steckte da auch so was Subtiles irgendwie oder Unbewusstes irgendwie dahinter.
Auf jeden Fall.
Wo du dich dann fragst, guck mal, wenn sie nicht so einsam gewesen wäre, wäre das dann vielleicht auch gar nicht so ausgeartet mit dem True Crime. Wir beschäftigen uns auch damit. Aber hätte sie Freunde, Freundinnen gehabt und wäre ab und zu mal auf einen Kaffee gegangen, dann wäre vielleicht auch gar nicht so viel Zeit dafür geblieben. Und das finde ich immer so tragisch. Das ist so ein bisschen hätte, hätte, Fahrradkette. Aber wenn es vielleicht doch einen anderen Weg gegeben hätte und die ganzen Umstände haben zu diesem Ergebnis geführt. Das finde ich so traurig.
Es ist auch traurig. Also ich möchte jetzt irgendwie nicht direkt Mitleid empfinden. Ne? Es ist natürlich wirklich ganz, ganz furchtbar, was sie getan hat. Aber ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt. Und das war ja auch in unserem Post erklärt, dass natürlich nicht jeder, der als Psychopath geboren wird, automatisch ein böser Mensch ist. Es ist genau das, was du auch gerade schon gesagt hast. Es kommt immer noch mal natürlich auch auf das soziale Umfeld an, wie du aufwächst, ob du eine gute Kindheit hast. Und natürlich lenkt dich eine schlechte Kindheit und negative Einflüsse und Erfahrungen auf eine falsche Seite. Und wenn du eben dann auch noch so veranlagt bist, dann ja, geht das dann schon ganz schnell in die Richtung wie bei Zhang. Aber es ist schade, dass sie keine Chance hatte, ne, dass sie eben in diesem lieblosen und emotionslosen Umfeld und wo sie immer nur hin und her geschubst wurde zwischen Vater und Großvater und mit beiden hat sie sich nicht verstanden, die Mutter weg und so, das trägt ja nun auch nicht gerade dazu bei, dass du ja ein glücklicher Mensch wirst.
Ja. Und weißt du, was ich auch, was mich sehr, sehr ängstigt, ist so diese Kiste. Sie hat über eine, sie hat quasi jemanden gesucht, also sie hat eine Dienstleistung gesucht und wir haben ständig mit sowas zu tun. Weißt du, ob du jetzt dein Fahrrad über eBay verkaufst und triffst dich dann mit einem potenziellen Käufer, einer Käuferin, oder ob du selber irgendwie sagst, ich möchte einen Sprachkurs machen, so, ne, und suchst halt da irgendeinen Lehrer, eine Lehrerin. Das sind Sachen, mit denen haben wir alle zu tun. Jeder benutzt das in irgendeiner Form, weißt du? Und wenn ich mir dann denke, diese arme Lehrerin auch, das hättest du sein können, die ein Regal verkauft auf eBay, weißt du? So, das hätte ich sein können, die irgendwas anderes sucht, ja, so. Du hast gar keine Chance. Du bist nicht mal bewusst ausgesucht. Du machst einfach nur die Tür auf. Du hast geantwortet auf so eine Anzeige, machst die Tür auf und bist fällig. Weißt du, und hast es nicht kommen sehen, hast nichts getan, kein gar nichts. Das ist grauselig, wirklich.
Ja. Ja, da hast du, wie du gerade schon sagtest, wirklich keine Chance. Du kannst es nicht steuern, du kannst nicht hell sehen, du kannst den Leuten immer nur bis vor den Kopf gucken. Solange du nur über eine App schreibst oder wie auch immer, wenn du dich noch gar nicht gesehen hast, kannst du es sowieso noch weniger einschätzen. Aber selbst Menschen, denen du gerade mal irgendwie 3, 4, 5 Minuten gesehen hast, woher sollst du das wissen? Das kannst du einfach nicht wissen.
Ja, und es ist ja auch so, ich meine, sie hat sie in ihre Wohnung gelassen. Ja, aber natürlich, du gibst ja auch keine Englischstunde jetzt irgendwo in einem Café oder so, weißt du? So ist es so, was willst du sagen, wie hättest du das verhindern können? Du hättest sagen können, okay, lass uns vorher einen Zoom machen, aber über Kamera hätte die vielleicht auch nicht gemerkt, dass die Jan doch schon älter ist, weißt du? Da hätte man es vielleicht auch gar nicht gesehen, weißt du, wenn da so ein bisschen Weichzeichner irgendwie drauf ist oder so. Wie hättest du diese Gefahr verhindern wollen? Irgendwie gar nicht. Also die hatte einfach überhaupt keine Chance.
Nee. Und das war ja auch der Grund, warum Zhang nun speziell sie ausgesucht hatte, weil sie eben Privatstunden zu Hause gegeben hat und nicht irgendwo in einem öffentlichen Gebäude.
Naja, aber überleg nochmal, ich hatte früher Klavierunterricht, da bin ich auch immer zu meiner Klavierlehrerin nach Hause, weißt du, das war so ganz normal.
Ja,
und
klar.
Und wie gesagt, auch heute so mit diesem Verkaufen online irgendwie so, das ist, einer holt was ab, den kennst du nicht, machst trotzdem die Tür auf, das ist so normal.
Also ich bin da schon immer ein bisschen misstrauisch. Ich handhabe das tatsächlich so, gerade auch mit eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel, wo man ab und zu mal was verkauft. Und wenn du dann weißt, dass eine männliche Person vorbeikommt und irgendwas abholt. Ich habe dann immer meiner besten Freundin gesagt, du pass mal auf, was weiß ich, um 18 Uhr kommt XY. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass ich manche Leute auch vorher stalke im Internet.
Achso, und dann sagst du deiner Freundin, wenn ich mich bis 18.10 Uhr nicht gemeldet habe, dann ruf sofort die Polizei. Dann
nein,
ich
nicht die Polizei, aber einfach, dass sie weiß.
Das SEK.
Nee, aber ich finde es gar nicht so. Man hat schon so blöde Sachen erlebt, ne? Einmal kurz Bescheid gesagt, pass mal auf, da kommt jemand, der holt dir was ab. Und dann bist du ein bisschen beruhigter. Du weißt es einfach nicht. Ich hatte das auch schon mal mit einem, was hatte ich denn da verkauft? Hier so ein Standmixer. Und dann, ich habe so eine kleine Stufe vor meiner Tür noch und mit einmal geht der diese Stufe hoch und steht schon mit einem Bein bei mir in der Wohnung und sagt zu mir, darf ich mal bei dir auf Toilette? Ich so,
was?
Ja. Und ich so, nein. Sag ich, hier ist Edeka um die Ecke, die haben Klo, fahr mal dahin. Und ich meine, es ist ein Mann, der kann sich auch hier an eine Hecke stellen oder so, ne? Ich lasse ihn doch nicht in meine Wohnung.
Wie dreist aber auch.
Ja,
also ich meine, selbst wenn er jetzt nichts Böses im Schilde geführt hat, aber trotzdem, wie dreist.
Der hatte schon so eine dreiste Ausstrahlung. Das hat mir auch schon nicht gepasst, ne? Also der war mir ein bisschen zu forsch. Und da habe ich gedacht, nee, Freundchen, du kannst mal schön bei Edeka pinkeln gehen. Also ja, man weiß es immer nicht.
Läuft denn das Verfahren jetzt noch?
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Und was ich auch noch mal sagen wollte, ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass man nicht automatisch zum Mörder wird, wenn man True-Crime-Fan ist oder, wie du und ich, True-Crime-Podcaster. Also wir beschäftigen uns ja wirklich viel mit diesen Themen, schon seit Jahren. Aber wie gesagt, es gibt Menschen und es gibt halt auf dieser Welt auch so viele kontroverse Themen, also nicht nur True-Crime. Und wie man halt am Fall von Zhang sieht, es gibt halt Menschen, die psychische Probleme haben und durch gewisse Themen eventuell getriggert werden. Muss nicht sein, kann aber. Oder ihre Obsession dann eben auch als Ventil nutzen. Und vorhin hattest du schon was angesprochen, Buddy. Das hätte ich dich jetzt gleich nochmal gefragt und unsere Gang natürlich auch. Was glaubst du, was glaubt ihr? Wäre es möglich, dass Zhang sich zu einer Serienmörderin entwickelt hätte, wenn sie nicht erwischt worden wäre?
Also ich glaube das ganz sicher.
Ja.
Ich habe es auch schon gesagt. Ich glaube es ganz sicher, weil du merkst ja auch schon so dieses, okay, sie hat sich so krass mit True Crime beschäftigt, hat ja aber trotzdem noch so Fehler gemacht, wie ich habe ja doch irgendwie Spuren hinterlassen, sei es auf einem digitalen Weg oder einfach, indem ich da Fingerabdrücke verteilt habe oder nicht aufgepasst habe, dass ich mir meine Haare irgendwie zusammen mache oder unter so ein Mützchen stecke oder so. Du merkst ja daran schon, dass sie, aber mit dem Anspruch, das perfekte Verbrechen zu begehen, du merkst daran schon so ein bisschen Überheblichkeit. Weißt du, dass sie gedacht hat, ja, das, was ich mache, reicht schon. Sie hat sich gar nicht weiter damit befasst. Mhm. Also das ist schon echt krasse Eier irgendwie da so. Und ich glaube das ganz sicher, weil, naja, sie wäre durchgekommen. Und sie macht's halt einmal. Ja, ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja. Was glaubst du?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn sie nicht erwischt worden wäre, dann hätte sie komplett Blut geleckt. Und ich glaube, dass die Tat ihr schon eine gewisse Befriedigung gegeben hat, weil sie halt einfach, ne, sie war ja vorher sehr frustriert, das mit dem Job hat nicht geklappt, sie hatte keine Freunde, wurde immer abgewiesen, auch von den Eltern und hat ja immer nur Negatives erfahren. Und ich glaube, wenn du dann so eine Tat ausführst und eben dieses Machtgefühl hast über jemanden und dass du jetzt endlich mal am Zug bist, also aus ihrer Sicht jetzt, ne, glaube ich schon, dass sie das total befriedigt hat. Und wäre sie nicht gefasst worden, dann hätte die, glaube ich, einen totalen Höhenflug bekommen und hätte sich eben sehr mächtig und überlegen gefühlt. Und ich glaube, sie hätte weitergemacht, weil dieses Gefühl für sie, denke ich, zur Sucht geworden wäre.
Was mich interessieren würde, was es mit der Kleidung von ihrem Opfer auf sich hat. Also hat sie das vielleicht nur angezogen, weil ihre Sachen blutverschmiert waren? Das kann sein. Oder hat das, ich meine, sie hätte, na, weiß nicht, sie hätte sich auch Sachen zum Wechsel mitbringen können. Vielleicht hat sie nicht dran gedacht. Also ich will da gar nicht zu viel reininterpretieren, aber trotzdem kann es ja auch sein, dass sie ganz bewusst die Sachen angezogen hat von ihrem Opfer. Das würde mich interessieren, aber das wissen wir wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also bei der Recherche, es war ein bisschen schwierig. Es gab eigentlich kaum Quellen, die gesagt haben, dass das jetzt wirklich die Sachen des Opfers sind. Also in den meisten Artikeln stand gar nichts, wo sie die Sachen her hatte. Das war etwas, was ich halt gefunden habe. Und ich fand es auch logisch, muss ich sagen, weil wenn man sich die CCTV-Kameraaufnahmen ansieht, wie sie sich auf dem Weg zu der Lehrerin befindet, sie hat, wenn ich das richtig gesehen habe, so eine schwarze Umhängetasche. Sieht eher wie so ein Beutel aus an der Schulter. Und ich finde, das sieht jetzt nicht so aus, als ob da irgendwie Klamotten drin wären. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie vielleicht auch das einmal mit dem Englisch, was du vorhin gesagt hast, dass sie sich eine Englischlehrerin ausgesucht hat, was ja eben so ihr Defizit an Sprachkenntnissen vielleicht auch widerspiegelt und sie vielleicht so sein wollte wie die Englischlehrerin und sich dann eben auch noch diese Klamotten von ihr dann angezogen hat. Ich meine, guck mal, die war am späten Nachmittag da und die Tat ist relativ ja fast sofort nach ihrer Ankunft passiert. Um 0 Uhr hat sie wohl das erste Mal die Wohnung verlassen, um eben diese Tüten und die Bleiche etc. zu holen im Supermarkt. Die war ja Stunden allein mit dieser Leiche in der Wohnung. Da fragst du dich ja auch, was hat sie die ganze Zeit gemacht? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich die Wohnung angeguckt hat, hat vielleicht auch die Schubladen durchkramt, hat sich die Klamotten angeschaut und hat vielleicht so ein bisschen getan, als wäre sie jetzt. Also weißt du, wie so ein Rollentausch irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte gerade überlegt, na, vielleicht hat sie die schon zerteilt, aber die hat ja die Messer erst danach gekauft, gell?
Mhm, genau.
Ja, also man hat so das Gefühl, da ist wenig Distanz. Es gibt ja auch Mörder, Mörderinnen, die morden und distanzieren sich dann total irgendwie so davon. Aber da hast du überhaupt nicht das Gefühl. Ob es jetzt eben ist, diese lange Zeit in der Wohnung oder dann vielleicht, wenn es die Klamotten waren, die dann nochmal extra anzuziehen, das ist schon sehr nochmal irgendwie im Kopf vielleicht nacherleben oder nochmal irgendwie sich das Gefühl raufzuholen oder so. Ist, glaube ich, aber auch, ist das typisch für Psychopathen, Psychopathinnen? Also es klingt auf jeden Fall ziemlich psychopathisch. Also weißt du, ich habe da immer so, gut, das sind jetzt nur normale Klamotten. Also das ist, die hat sich da jetzt nicht aus der Haut der Lehrerin noch irgendwie einen Rock geschneidert oder so. Aber es ist halt trotzdem so, ich nehme was vom Opfer auf meine Haut. Also es ist halt ja, sehr, genau. Sehr nah, ne?
Ich musste gerade auch ein bisschen an Schweigen der Lämmer denken.
Ja, ich auch.
Aber ich denke, dass sie so ein bisschen in die Rolle schlüpfen wollte. Ich glaube schon, dass sie in den Stunden zwischen dem Mord und bevor sie die Leiche zerstückelt hat, einfach so getan hat, als sei sie jetzt ihr Opfer. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Was die Ermittler auch noch rausgefunden hatten, war, dass sie wohl angeblich auch nach Begriffen wie Mord an einem Familienmitglied gegoogelt hat. Wollte sie ihren Vater ebenfalls umbringen, aus Rache für ihre unglückliche Kindheit? denn angeblich hatte sie 3 Tage vor dem Mord ein 2-stündiges Telefonat mit ihrem Vater. In diesem Gespräch soll sie ihm gesagt haben, dass sie etwas Schreckliches tun werde, worunter er leiden werde. Und nachdem sie etwas Schreckliches getan hätte, würde sie sich umbringen.
Ach so, und er sagt dann, naja, dann schönes Wochenende auch, mach's gut, oder was?
Es hat ihn nicht interessiert, er hat darauf nicht reagiert.
Oh mein Gott.
Mhm. Von den Medien wird sie gefragt, also sie wird irgendwann aus diesem Gerichtsgebäude geführt. Sie hat eine Maske auf, einen Hut, eine Brille, also du siehst von ihrem Gesicht überhaupt nichts. Und die Medien stehen vor dem Gebäude und halten ihr die Mikros unter die Nase. Und dann wird sie halt Sachen gefragt, wie seit wann sie den Drang zum Morden hätte. Zhang antwortet darauf nicht. Bezüglich ihres Opfers und dessen Familie sagt sie, dass es ihr leid täte. Außerdem sagt sie, ich war nicht bei Sinnen. Zhang Yuzhang wurde Mitte November 2023 vom Gericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Also mich fuckt das so ein bisschen ab, wenn ich mir dieses Bild jetzt so vorstelle, weißt du, wie da diese Frau ist, die jetzt gerade verurteilt wurde, und da stürzen sich die ganzen Kameras und Presse fliegen irgendwie so drauf. Du hast es ja vorhin gesagt, in Korea gibt es ja so eine ganz andere Art von Berichterstattung. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das finde, weil es gibt ja, also jedes Land oder viele Länder haben unterschiedliche Arten, einfach mit True Crime Berichterstattung auch umzugehen. In den USA wird ja sehr viel veröffentlicht, auch inklusive Namen. In Deutschland haben wir ganz oft, dass die Namen von Opfer und Tätern einfach irgendwie verändert werden, oder du hast nur noch die beim Nachnamen die Initiale irgendwie so drin. Du siehst ganz oft Fotos, wo einfach schwarze Balken noch auf den Augen sind oder wo es verpixelt ist. Also wir haben schon annähernd einen Opfertäterschutz in der Berichterstattung drin. Und ich glaube, ich finde das auch gut, weil, also nochmal zurück zu diesem Bild, wie diese Frau vielleicht da vorm Gericht steht oder rauskommt und diese Presseleute wollen wissen, warum sie das getan hat. Ist es gut, so einer Person eine Bühne zu geben? Ich meine, sie hat keinen Kommentar abgegeben, was mich fast wundert, aber vielleicht, weil sie einfach so ein bisschen überfahren war von der Situation auch. Weil es gibt ja viele Psychopathen, Psychopathinnen, die genau das ja auch wollen, einfach diese Bühne, selbst wenn sie irgendwie dann im Gefängnis schon sind oder so. Wir haben ja auch ganz viele verurteilte Serientäter, Serientäterinnen. Na gut, so viele gibt es von den Frauen jetzt eben nicht, aber von den Männern gibt es ja doch einige, die sich ja auch mit fremden Taten noch brüsten und sich die noch auf ihre Liste von schon 12 Taten, hauen sie sich noch 3 drauf, die sie gar nicht begangen haben. Einfach für den Fame. Ja. Also das ist ja auch was ganz oft bei Psychopathie noch so mit reinspielt. Und ich weiß gar nicht, ob ich diese Situation gut finde, dass man da einfach sich so draufstürzt dann auch.
Wir werden euch das Video auch nochmal verlinken auf Insta und auf Facebook. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Auf YouTube gibt es da ganz viel Material. Und natürlich bekommt ihr auch Fotos. Die werden wir euch dann auch wieder posten, passend zum Fall. Ja, das ist echt eine krasse Geschichte. Also als ich den Fall, ich hatte den nur zufällig entdeckt und habe den dann gelesen. Und witzigerweise sagte am nächsten Tag eine Freundin zu mir, Mensch, hast du schon von diesem True Crime Mord gehört? Ich so, ja. Sag ich, ich recherchiere das gerade. Also ich finde diesen Fall mal wieder wirklich unfassbar. Und ja, auf der einen Seite, also man kann natürlich jetzt nicht sagen, sie kann nichts dafür. Natürlich kann sie was dafür. Aber man sieht traurigerweise, was mit einem Menschen passiert, der eben schon mit so einer psychischen Einschränkung auf die Welt kommt, wofür sie ja auch nichts kann in dem Sinne. Jeder kommt halt so auf die Welt und er ist halt, wie er ist. Das kannst du ja nun mal nicht ändern. Aber das Umfeld, das liebe Umfeld, das macht es halt, ne? Und mir tut das auch wahnsinnig leid für diese arme Nachhilfelehrerin, die wirklich nichts ahnend, dieses angeblich junge Mädchen in Schuluniform, die wahrscheinlich völlig harmlos aussah, auch davon gibt es mehrere Aufnahmen, sieht wirklich so unscheinbar aus. Also da würdest du im Leben nicht drauf kommen, dass die ein Messer aus der Tasche zieht und dich mit 111 Stichen zermetzelt.
Naja gut, aber wem siehst du es an? Ne? Das war ja immer der nette Typ auch von nebenan. Ich glaube, du gehst natürlich auch ganz krass wieder in die Diskussion, ja, ist True Crime schuld? Ne? Und diese Überflut an True Crime medial überall, ja, egal ob jetzt Reportage, Podcast, Buch, also True Crime ist ja sehr, sehr, sehr präsent. Das ist ein Trend, also ein riesen, riesen Teich.
Ja, es ist unfassbar, wie viele True Crime Podcasts es mittlerweile gibt. Das ist ja unglaublich.
Genau, und da ist natürlich auch die Frage, inwieweit trägt das zu sowas bei? Weißt du, so ähnlich wie bei diesen Ballerspielen, weißt du, wo dann irgendwie auch ein Junge vielleicht ausgezählt ist und dann irgendwann in seine Highschool gegangen ist und da auch um sich geschossen hat, weil das beim Ego-Shooter halt einfach so auch gemacht hat, ne? So. Wobei ich immer noch sagen muss, ich finde, es ist gut, dass wir über True Crime sprechen.
Auf jeden Fall.
weil wir einfach Themen mitbringen, weißt du, die wir sonst auch gar nicht besprechen können, weil wir manche Tabuthemen einfach auch irgendwie auf den Tisch bringen können, die sonst vielleicht gar nicht so gehört würden, wie zum Beispiel Vergewaltigung, Inzest, weißt du, so Sachen, die einfach, wo wir alle wissen, das gibt es, aber wo keiner so drüber spricht, und bei manchen True Crime-Fällen, die bringen das eben einfach mit und wir sprechen drüber. Wir erkennen Red Flags, das finde ich alles einfach sehr, sehr gut an diesem Genre, aber ich glaube weiterhin, dass wir sehr aufpassen müssen, wie wir eben auch drüber berichten. Und da komme ich jetzt nochmal zu dem Bild mit den vielen, vielen Reportern. Es fuckt mich nur noch ab. Weil True Crime darf eben genau das nicht sein. Sensationsgier, weißt du, so, und sich stürzen auf die Täterin. Warum hast du das gemacht? Erzähl uns mehr. Weißt du, und andersrum, über das Opfer ist ja ganz wenig bekannt. Wobei, das mag natürlich jetzt auch, wie du auch gesagt hast, an den Richtlinien zur Berichterstattung da liegen. Aber dann frage ich mich, warum habt ihr die Täterin dann so auf dem Schirm?
Ja, die Medien haben sich da komplett drauf gestürzt, ne? Und das geht ja schon seit Monaten so. Ich muss sagen, ich habe da vorher gar nichts von mitbekommen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, warum. Aber das war wirklich oder ist nach wie vor weltweit schon ein sehr, sehr bekannter Fall mittlerweile. Und natürlich hat das auch weltweit die Diskussion angestoßen bezüglich True Crime. Aber ich meine, es gibt so viele Themen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ob das True Crime ist oder wie du gerade sagtest, diese Ballerspiele und. Da gibt es so viele Sachen, wo jemand getriggert werden könnte und nicht. Ja, also ich glaube, man kann solche Einzelfälle im Grunde wahrscheinlich nie verhindern. Du weißt halt einfach nicht, was hinter geschlossenen Türen bei manchen Menschen vor sich geht, die sich eben in gewisse Themen reinsteigern und eben so ein Fanatismus, so eine Obsession entwickeln. Du kriegst es einfach nicht mit. Und gerade in so einer Großstadt, wo du sowieso untergehst und das gar keiner merkt, was du den ganzen Tag machst. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist aufeinander achten.
Ja, und dann hast du wieder das große Problem einfach mit Isolation, ne? Weil wenn sie natürlich auch in einem Familiengefüge gewohnt hätte, gelebt hätte oder in einer WG, weißt du, und hätte eben Freunde, Freundinnen gehabt, die gesagt hätten, sag mal, musst du schon wieder so eine Doku angucken, komm, wir gehen lieber ins Kino und gucken uns eine schöne Liebeskomödie mit Hugh Grant.
Genau.
So, das ist ja auch so, weißt du, so, vielleicht ist es manchmal wirklich, oder diese Diskussion hat man eben ja auch bei den Ballerspielen, vielleicht war es einfach zu viel, ne? Du kannst ja letzten Endes, du kannst ja schon sehr viele Sachen spielen, die du spielen möchtest, aber wann ist es zu viel und wann verlierst du eben auch den Bezug zur Realität, weil dieser Konsum, also das, was du konsumierst, einfach dein tägliches Leben fast schon überstrahlt. Weißt du, wenn irgendwie das, was ich alltagsmäßig mache, sprich, ich mache mir eine Müsli-Schüssel oder so, oder schlafe, weißt du, wenn das schon stundenmäßig so viel weniger einnimmt als diese Beschäftigung mit diesem anderen Thema. Vielleicht ist es da auch gar nicht so weit davon weg, dass man irgendwann gar nicht mehr peilt, was ist denn jetzt irgendwie wirklich noch mein Alltag und was ist diese andere Welt?
Ja, und, dir fehlt ja auch einfach diese Struktur. Ich glaube, wenn du keine Struktur hast, wird's echt schwierig.
Genau, und das hast du aber ja ganz oft mit dem Thema Isolation. Also das ist ein ganz, ganz heftiges Thema. Und wenn du dir überlegst, du hast es selber gesagt, in den Großstädten, schau mal, das fängt schon bei jungen Leuten an. Ist ja ganz oft so, wenn du irgendwie alt bist und deine Freunde, Freundinnen, dein Mann, alle sterben dir irgendwie so ein bisschen weg. Ja, dann bist du alleine und das ist sehr, sehr grausam. Aber wenn es teilweise schon bei so jungen Leuten ist, dass du keinerlei soziales Umfeld hast. Das ist so traurig.
Total, so gefährlich, ich meine, die war 23, das ist so jung. Und dann schon so einsam zu sein, mich hat das auch traurig gemacht bei der Recherche auf jeden Fall, auch wenn ich es natürlich überhaupt gar nicht gut heiße, was sie getan hat. Ganz
Nein,
klar.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem hat sie mir ein bisschen leid getan, irgendwie aufgrund der ganzen Umstände, die vorher in ihrem Leben waren. Und wenn ich mir überlege, du lebst in so einer Großstadt, also du bist einsam zwischen Millionen von Menschen. Das ist so, ja. Ich hatte so ein Bild im Kopf, wie sie in ihrem kleinen Apartment sitzt und um sie rum dieses Getöse von ja, dieser Großstadt und niemand merkt, was mit ihr los ist. Ich meine, gut, kann man auch nicht, man weiß es einfach nicht. Aber das tat mir wirklich ein bisschen leid.
Ja, gehe ich mit. Ja, zumal sie sich einfach ihre Lebensumstände halt auch nicht ausgesucht hat. Und ich glaube, das ist da, wo du einfach sagst, da habe ich Mitleid gehabt, weil dafür kann sie nichts. Sie kann nichts für ihre Familie, sie kann nichts für das Umfeld, wo sie aufgewachsen ist. So, und für sie war das halt normal. Da haben wir wieder das Thema, was wir ganz oft haben. Für sie war es normal, dass sie schon als Kind irgendwie einsam war. Da hat sie vielleicht beim Opa gewohnt oder vorher noch beim Vater. Aber da war ja emotional eine ganz große Distanz. Das hat sich eben auch alleine angefühlt. So in dem Alter, wo sie dann einfach alleine leben konnte, war das vielleicht auch gar kein Unterschied mehr. Die hat sich wahrscheinlich Zeit ihres Lebens einfach isoliert gefühlt. Und dafür kann sie nichts. Und das, finde ich, macht es eben auch so tragisch. Weil nochmal, du weißt nicht, wenn sie ein normales Umfeld gehabt hätte, was aus der jungen Frau hätte werden können und ob die jetzt auch im Gefängnis säße.
Was ich nicht einschätzen kann, ob sie überhaupt in der Lage war, Bindungen einzugehen, ne? Das weiß man halt nicht, aber gut.
Ja, aber wenn sie das vielleicht auch nie gelernt hat, weißt du, wenn ja auch ihre eigene Familie es gar nicht geschafft hat, eine Bindung zu ihr aufzubauen, woher sollte sie wissen, wie das geht?
Das stimmt, ja.
Weil wenn du auch sagst, dass sie in der Schule, sie war Mittelmaß und sie hat, ich gehe mal davon aus, sie hat nicht viele Freunde, Freundinnen gehabt in der Schule, weil sonst wären ihr ja vielleicht auch welche geblieben.
Ja, nee, gar keine hatte sie, laut meiner Recherche. Ja. Ja, das war mein Fall von Zhang Yu Zhang.
Ja, sehr, sehr tragisch, sehr grausam. Und du hast total recht, wieder so eine Kategorie, wo man denkt, das ist doch nicht wirklich passiert. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Ich weiß tatsächlich letzten Endes gar nicht, was ich sagen soll. Es ist immer so, in solchen Momenten denke ich mir auch immer, mein Gott, was haben wir schön. Weißt du, wir sind geistig normal. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben eine Familie. Das ist schon ganz schön viel wert.
Ja.
Ja, Buddy, dann sind wir mal gespannt auf die nächste Folge. Ich werde dir einen Fall mitbringen und vielleicht kennst du den, aber ich glaube, ich habe Chancen, dass ich dich diesmal auch kalt erwische und dich ein bisschen überrasche.
Da freue ich mich auf jeden Fall und wir hören zwischendurch auf jeden Fall nochmal und ansonsten in 2 Wochen wieder auf diesem Kanal. Und ich wünsche euch allen und dir natürlich auch einen schönen Abend. Habt eine restliche gute Woche. Also Buddy, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.